Wir befinden in unserem Studium der Offenbarung in Kapitel 6 und am letzten Sonntag fingen wir gemeinsam an, uns Gedanken darüber zu machen, was uns in diesem Kapitel in den ersten zwei Versen beschrieben wird, die Öffnung des ersten Siegels und dann auch die Beschreibung des Reiters auf dem weißen Pferd. Ja, es geht ja in den ersten vier Siegeln eben um diese vier apokalyptischen Reiter, die uns vorgestellt werden, und wir fingen an mit dem Studium oder mit der Betrachtung dessen, was uns über den Reiter auf dem weißen Pferd gesagt wird. Ich möchte mit uns gemeinsam den Text noch einmal lesen, um uns noch einmal zu erfrischen, was eigentlich die Heilige Schrift sagt, und dann auf weitere Dinge hinweisen, die wir auch in diesem Text finden. Ich möchte nicht auf das eingehen, was wir am letzten Sonntag so ausführlich betrachtet haben. Der Apostel Johannes schreibt: Und ich sah, dass das Lamm der Siegel eins auftat. Ja, Jesus bricht also das erste Siegel dieser Siegelrolle aus dieser Siegelrolle, die er aus der Hand Gottes nimmt oder genommen hat. Und ich hörte der vier Tiere eins sagen, wie mit einer Donnerstimme, also mit einer sehr, sehr lauten Stimme: Komm. So, und dieses Komm ist ein Befehl nicht an Johannes, sondern an diesen Reiter, der dann auf dem weißen Pferd kommt. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm ward gegeben eine Krone, und er zog aus, sieghaft, und dass er siegte. Wir sagten in dem Nachdenken dessen, was hier eigentlich beschrieben wird, dass hier mit Sicherheit in den ersten zwei Versen, wenn von dem weißen Reiter gesprochen wird, hier wird mit Sicherheit nicht von Jesus Christus gesprochen, obwohl eine große Ähnlichkeit zu sehen ist zu dem, was wir in Kapitel 19 finden, ja, wo ganz klar gesagt wird, dass Jesus auf dem weißen Pferd wiederkommt und dann wird seine Beschreibung gegeben. Also die Ähnlichkeit ist sehr verblüffend, ja. Aber wie gesagt, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist hier nicht von Jesus Christus die Rede. Und wir haben auch die Dinge genannt, warum nicht. Auf eins der Dinge möchte ich mit uns heute noch eingehen. Und ganz kurz will ich nur dazu sagen, bezugnehmend auf die letzte Betrachtung, im Nachdenken darüber, was das Alte Testament sagt, ja, über diese Person des Antichristen, stellten wir fest, dass sein Erscheinen auf der Weltbühne mit einem siebenjährigen Friedensvertrag zusammenhängt, den er mit Israel aushandeln wird. Und das ist also, wie er sich geben wird, ja, als ein Wohltäter Israels und natürlich damit auch als Wohltäter der Weltgemeinschaft, weil ihm nun etwas gelingen wird, ich muss das noch in Zukunftsform aussagen, woran bis jetzt jeder Politiker seine Zähne ausgebissen hat. Ja, es wird ja sehr viel gerade über Frieden im Nahen Osten gesprochen. Wenn ihr die Nachrichten gestern gelesen, jeden Tag, wenn wir die Nachrichten lesen darüber, was in Israel passiert, da ist kein Friede. Da wird auch kein Friede sein, ihr Lieben, bis der Friedefürst Jesus Christus selbst kommt. Aber die Vorstellung des Menschen ist eben, wir müssen es schaffen. Wir müssen es schaffen, den Frieden im Nahen Osten zu bringen, besonders in Israel. Und genau auf dieser Schiene wird dann auch der Antichrist fahren und, wie es scheint, einen Friedensvertrag mit Israel aushandeln für 7 Jahre. So, wir wollen heute weitermachen und die andere sehr bedeutende Beschreibung des Reiters auf dem weißen Pferd überdenken. Jemand hat mir gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Manche von euch haben auch vielleicht Western geguckt. Und mir wurde gesagt, dass man eine böse Person von einer guten in einem Westernfilm daran erkennen konnte, welchen Hut er getragen hat, oder Stetson, ja, diese Cowboyhut. Die Guten hatten weiße Cowboyhüte und die Schlechten haben schwarze gehabt. Ich weiß es nicht, ob das stimmt, aber das ist, was ich gehört habe. Und in einer ähnlichen Weise ist es auch hier. Wir sehen, hinschauend auf den Reiter auf dem weißen Pferd, dass er etwas auf dem Kopf hat. Ja? Und diese Kopfbedeckung wird als eine Krone, in den meisten Übersetzungen wird das Wort Krone gebraucht. Nun, in der letzten Lektion habe ich einen russischen Maler erwähnt, der mit dem Namen Viktor Wasnetsov, der 1887 ein Bild dieser vier apokalyptischen Reiter fertiggestellt hat. Und malend eben diesen Reiter auf dem weißen Pferd hat er mindestens zwei Fehler gemacht. Und wir erkennen diese Fehler, wenn wir den Bibeltext kennen. Ja, der erste Fehler, wir haben darüber gesprochen, ist eben ein Pfeil in dem Bogen. Der Text, der Bibeltext spricht nicht von Pfeilen, nur von einem Bogen. Aber wir haben das letztes Mal schon angesprochen. Der zweite Fehler, den man entdeckt, auf diesem Bild der vier apokalyptischen Reiter im Zusammenhang des Reiters auf dem weißen Pferd, ist, dass dieser Reiter eine Krone trägt, ja, auf dem Bild. Und es ist schon richtig. Es ist schon richtig, dass unser Text es übersetzt, oder die meisten Übersetzungen sagen, dass es eine Krone gewesen ist, die er getragen hat. Aber das ist nicht das Wort im Griechischen, was dort steht. Nicht das Wort für Krone, sondern ein anderes Wort wird gebraucht. Aber bevor ich das erkläre, möchte ich uns noch auf etwas hinweisen, was uns auch aufgefallen ist. Sehr, sehr wichtig. Wir sehen, dass der Reiter hier auf dem weißen Pferd sich nicht selber krönt. Habt ihr das gemerkt? Ja? Einst hat das Napoleon gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichtslektion kennt. Napoleon hat in der Kirche von Notre Dame, die jetzt vor kurzem gebrannt ist, hat 1804 sich selbst die Krone, die Königskrone draufgesetzt. Und das Draufsetzen der Krone hat ja auch eine symbolische Bedeutung. Wir wissen das. Normalerweise haben die Könige sich die Krone nicht selber aufgesetzt. Der Papst kam, also die geistliche Autorität, und hat dem König, der gekniet hat, die Krone auf den Kopf gesetzt. Und das ist ein Hinweis, dass dieser Mensch aus Gottes Gnaden König ist. So, was hat Napoleon gemacht? Er hat den Papst bestellt, er war da und er hielt auch die Krone in seiner Hand. Napoleon kam aber und hat ihm die Krone abgenommen und sich selbst auf den Kopf gesetzt. Und das war symbolhaft, ihr Lieben. Er hat gezeigt, dadurch, was er getan hat, ich bin nicht aus Gottes Gnaden ein König, sondern aufgrund dessen, was ich vollbracht habe. Interessant. So, dem Reiter auf dem weißen Pferd wurde die Krone gegeben. Von wem? Von wem? Ihr Lieben, mit Sicherheit von Gott selbst. Ja? Der es dieser Person erlaubt, für eine kurze Zeit mit Autorität in der Welt sein Unwesen zu treiben. Der Antichrist kommt nicht, weil er will, weil er so will, oder weil Satan es so will, sondern weil Gott es so will. Der souveräne Gott. Und worauf ich im Besonderen hinweisen möchte, ist aber Folgendes, dass das Wort Krone in unserem Text ein anderes Wort ist, wie in Kapitel 19, das im Zusammenhang mit dem wiederkommenden Jesus Christus steht. So zwei verschiedene Worte werden in dem jeweiligen Text hier, Kapitel 6, Kapitel 19, gebraucht, als ein Hinweis. Und das Wort, das im Zusammenhang mit dem Antichristen gebraucht wird, ist das Wort Siegeskranz. Nicht eine Krone, es ist ein Siegeskranz. Und ein Siegeskranz symbolisierte seinerzeit, wir wissen das, weil manche von uns für Geschichte interessieren, manche die Filme gesehen haben, ja, eine Person, die einen Siegeskranz trägt, hat entweder in einem Sportwettkampf etwas gewonnen oder in einer kriegerischen Auseinandersetzung den Sieg errungen. So, symbolisch bedeutet es also, dass wenn der Antichrist hier mit dem Siegeskranz beschrieben wird, dass er daherkommt, nicht als, ich sag mal, politischer Loser, ja, sondern dass er tatsächlich als ein mächtiger Politiker ankommt, ja, der, wie wir wissen, wenn wir uns mit dem Text der Heiligen Schrift beschäftigen, er wird die Weltwirtschaft in seiner Hand haben. Und er wird nun etwas bewirken, was die ganze Welt in Erstaunen setzen wird. Ja, er wird in seinem Kommen eine gewaltige Autorität besitzen. Darauf weist der Siegeskranz hin. Und wenn wir aber seine Charaktereigenschaft studieren, die Charaktereigenschaft des Antichristen, wir sagten ja, es gibt sehr viele Bezugnahmen im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Ich glaube, es war weit über 40, 48 Bezugnahmen oder 46 Bezugnahmen auf den Antichristen. Wenn wir uns diese anschauen, dann sehen wir, dass eine Charaktereigenschaft oder ein Wesenszug in besonderer Weise immer wieder hervorgehoben wird, unterstrichen wird, und das ist sein großes Maul. Ja, das heißt, er wird sehr gut verstehen zu sprechen. Er wird ein sehr guter Orator sein, sehr gut kommunizieren können, ja, seine Ideen weitergeben. Und wir wissen auch, dass er im Besonderen gegen Gott reden wird. Und das wird einem ungläubigen Menschen oder den ungläubigen Menschen sehr gefallen. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich manche Personen der Gegenwart vor meinen Augen gehabt, die sich so deutlich gegen Gott aussprechen. Richard Dawkins zum Beispiel, Christopher Hitchens, der schon tot ist. Sie haben eine Unmenge Geld gemacht, indem sie Bücher geschrieben haben, die ganz klar antigöttlich waren. Sie haben gegen Gott geschimpft und gemacht, ja, und aber das war eine Geschäftsidee und die haben sehr gut gemacht. Und wir sehen das beim Antichristen auch. Er wird gegen Gott sprechen und die ungläubigen Menschen werden das lieben, die werden das mögen, ja, dass er so frech gegen Gott spricht. Aber schlussendlich, und das ist das auch, was uns die Heilige Schrift sagt, wird er sich selbst als Gott aufspielen und sich anbeten lassen. Aber wie gesagt, der Antichrist trägt einen Siegeskranz und nicht die Krone eines Königs. Und das wollen wir nicht übersehen. Ja, das wollen wir beachten. So, im Vergleich zu dem Antichristen, der also diesen Kranz trägt, ja, trägt der kommende Herr Jesus Christus in Kapitel 19 eine Königskrone. Und genau dieses Wort für Königskrone, Diadema, wird gebraucht im Zusammenhang Jesu. Und die Tatsache ist, wenn wir den Text aufschlagen, Kapitel 19, und nachsehen, dann sehen wir, dass Jesus nicht nur eine Königskrone hat, sondern mehrere, viele, sagt uns der Text. Ich lese uns einmal diesen Text aus Kapitel 19, Vers 12. Es wird gesagt, seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen, ja, Königskronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und das ist es, ja, so wie ich das verstehe. Hier wird uns der Hinweis gegeben, durch die vielen Kronen, dass der Herr Jesus auf seine in einer unvergleichlichen, unübertroffenen Autorität als König der König und Herr aller Herren kommt. Und das ist genau, wo unser Freund und Maler Viktor Vasnetsov wieder einen Fehler gemacht hat. Ja, er malte den Antichristen, in den Reiter auf dem weißen Pferd, mit einer Königskrone und nicht mit einem Siegeskranz. Lass mich ganz kurz etwas zu den Siegeskränzen und den Kronen sagen im Zusammenhang der Heiligen Schrift. Es ist ein sehr, sehr interessantes Studium, ihr Lieben, darüber nachzudenken, welche Kronen erwähnt werden, wer sie trägt Und dann natürlich auch der Hinweis, dass Jesus viele Kronen hat. Ich bin mir nicht sicher, dass ich wirklich alles in unserer Predigt heute Morgen zusammengefasst habe. Es gibt da noch viel mehr, ja, was man erkennen kann. Aber diese Dinge, die ich herausgefunden habe, die möchte ich mit uns heute Morgen teilen. Das erste Mal, wo in der Heiligen Schrift von einer Krone gesprochen wird, ist im Zusammenhang mit der Kleidung des Hohepriesters. Das ist faszinierend. Und zwar ist die Goldplatte oder der Stirnband, ja, Stirnplatte sagt man, die mit einer blauen Schnur auf dem weißen Turban des Hohepriesters befestigt wurde, die Heilige Schrift nennt es die Heilige Krone. Interessant. Nur dieses Stirnband. Ich möchte uns aus 2. Mose 39, Vers 30 lesen. Sie fertigten auch das Stirnblatt, die heilige Krone, ja, für den Hohepriester, aus reinem Gold an und schrieben darauf in Siegelgravur, heilig dem Herrn. So, das ist die Krone, die von der geistlichen Autorität in Israel spricht. Der Hohepriester hat die geistliche Autorität im Volke Gottes gehabt. Und diese goldene Krone, ja, war ein Zeichen dafür. Das war das Rangabzeichen dafür. Es gibt noch eine Krone, die von der politischen Autorität und Macht spricht und die nur der König tragen durfte. So, wir haben also die geistliche Autorität, symbolisiert in dieser heiligen Krone, die der Hohepriester getragen hat. Wir haben eine politische Autorität, die durch die Königskrone symbolisiert wird auf dem Haupte des Königs Israel. Und diese beiden Mächte, Autoritäten durften nie vereint werden im Volke Israel. Und wenn wir in die Heilige Schrift schauen, dann sehen wir, dass nur drei Personen diese beiden Ämter ausgeführt haben, diese geistliche und politische Autorität haben. Und das ist zuerst Melchisedek. Manche von euch wissen genau, wer diese Person ist. Hebräer spricht auch von Melchisedek. Die zweite Person ist Jesus Christus. Ja? Und der Hinweis auf die vielen Kronen in Kapitel 19 der Offenbarung ist genau der Hinweis darauf, dass Jesus die politische und geistliche Autorität haben wird über die ganze Welt, wenn er zurückkommt als der Herr aller Herren und König aller Könige. Und die dritte Person oder Gemeinschaft, die diese beiden Ämter in sich vereint, ist die Gemeinde, ist der Gläubige. Und das wird uns ja in Kapitel 5 gesagt, Vers 10. Ich lese uns einmal den Vers. Hier, ja, die sind die 24 Ältesten und das ist, was sie sagen, als Repräsentanten der Gemeinde. Und du hast unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Jesus macht diese Menschen zu Königen und Priestern und wir werden Könige sein auf Erden. Faszinierend. Ich gehe noch einmal zurück zum Alten Testament. Wir sagten, diese geistliche Autorität wurde sichtbar in dieser heiligen Krone auf dem Turban des Hohepriesters. Die politische Autorität wurde deutlich durch die Krone, die einst der König David auf seinem Haupt hatte. Und das ist auch interessant. Das erste Mal, wo dieses Wort gebraucht wird für die Krone eines Königs, ist 2. Samuel 1, Vers 10. Und wir entdecken in diesem Vers, dass niemand als der König David diese Krone auf seinem Haupt hat. Und wenn ihr jetzt ein bisschen überlegt, dann wisst ihr, David war nicht der erste König des Volkes Israel. Es war Saul. Und das ist erstaunlich zu sehen, ihr Lieben. Ihr könnt selber das Studium machen. Schaut einmal nach, ob irgendwo tatsächlich das Wort Krone im Zusammenhang mit Saul gebraucht wird. Nirgends. Ich muss dazu Folgendes sagen. In manchen unserer Übersetzung wird das Wort Krone gebraucht im Zusammenhang mit Saul, aber das Wort, was gebraucht wird im Hebräischen, ist nicht Krone, sondern das Wort Zeichen seiner Würde. Es könnte irgendetwas gewesen sein. Könnte natürlich auch eine Krone sein, aber das Wort als solches, Krone, wird nur als erstes im Zusammenhang mit David gebraucht. Faszinierend. Hinweisend, dass der König aller Könige und Herr aller Herren, Jesus Christus, der Nachkomme Davids sein wird. Faszinierend, diese Zusammenhänge zu sehen. Und ich möchte noch auf etwas hinweisen, ja, was uns deutlich wird eben durch diese Kronen. Schaut einmal, der Hohepriester im Alten Testament, ebenso wie der König, das waren doch ganz normale Menschen, ja, die auch nicht immer das Zeichen ihrer Würde, also diesen weißen Turban mit dem Stirnblatt oder die Königskrone getragen haben. So, wann haben sie aber das Zeichen oder die Zeichen ihrer Würde getragen? Nur dann, wenn sie das Amt ausgeführt haben, zum Beispiel des Hohepriesters, wie zum Beispiel am Yom Kippur, wenn der Hohepriester eben in das Allerheiligste eingetreten ist, er musste in seiner vollen Regalie, ja, angetreten kommen. Und ebenso war das auch mit dem König. Der König Israels trug seine Krone nicht immer, sondern nur zu bestimmten Anlässen. Bei wichtigen Staatsbesuchen trug er seine Krone. Er trug seine Krone, wenn er Gericht gesprochen hat, ja, und er trug seine Krone, wenn er sein Amt als König aufgenommen hat. Und genau in diesem Licht sehen wir, was die Offenbarung uns berichtet im Zusammenhang des Antichristen, der mit der Autorität kommt und die Dinge tut, die er tut. Ja, er nimmt den Platz ein in der Geschichte Gottes mit den Menschen und der Siegeskranz spricht, dass er sein ihm zugedachtes Amt mit der Autorität ausführen wird. Symbolhaft zu verstehen. Ja? Und wir sehen Jesus Christus, der mit vielen Kronen kommt, eben auch um sein Amt anzutreten als geistliche und das geistliche und politische Oberhaupt dieser Welt. Jesus kommt als König der Könige und Herr aller Herren, um sein Amt anzutreten auf der Erde. Und genau davon sprechen die Kronen, die er trägt. Ja? Und seine Autorität, seine Macht ist unvergleichbar. Und das ist ja auch interessant zu beobachten, ihr Lieben. Wenn wir uns überlegen, in Kapitel 1 sieht Johannes Jesus, ja? Trägt Jesus eine Krone? Nein, er trägt keine. Zumindest beschreibt Johannes das nicht. Als Johannes etwas später wieder von Jesus spricht in Kapitel 13 der Offenbarung, trägt Jesus, und hier wird das Wort goldener Siegeskranz gebraucht, ähnlich dem, was der Hohepriester im Alten Testament auf seinem Turban hatte. Ein anderes Wort wird gebraucht wie Königskrone, Siegeskranz, ja, wird gebraucht in Kapitel 13 im Zusammenhang dessen, was Johannes auf dem Haupt des Herrn Jesus sieht. Jesus trägt also in Kapitel 13 das Abzeichen seines Amtes als der vollkommene Hohepriester in dem himmlischen Tempel. Das ist der Hinweis. Und in Kapitel 19 beschreibt Johannes Jesus kommend mit vielen Kronen auf seinem Haupt, hinweisend darauf, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt seiner sichtbaren Wiederkunft Jesus mit der vollen Autorität als geistlicher und politischer Herrscher kommt, um sein Amt in dieser Vollmacht als König der Könige und Herr aller Herren anzutreten. Und das ist ja noch Zukunft. Ja? Und ihr Lieben, diese Dinge, so wie sie uns beschrieben werden in der Heiligen Schrift, stehen nicht einfach so da. Sie haben eine Bedeutung. Wenn wir in die Schrift schauen, dann sehen wir aber auch, dass Jesus noch eine Krone getragen hat. Es ist die Dornenkrone. Eigentlich müsste es Dornenkranz heißen, denn genau das Wort wird hier gebraucht, Dornenkranz. Viermal wird darauf hingewiesen, dass Jesus diesen Dornenkranz getragen hat in den Evangelien, ja, und jedes Mal wird dasselbe Wort gebraucht, Kranz, Dornenkranz. Das Faszinierende ist für uns auch eben zu sehen, dass dieser Dornenkranz auf dem Haupt Jesu eine Bedeutung hat. Wenn wir die Heilige Schrift aufschlagen, das Alte Testament aufschlagen und nachsehen, wo zum ersten Mal das Wort Dornen gebraucht worden ist in der Heiligen Schrift, dann sehen wir das, dass im Bericht des Sündenfalls dieses Wort Dornen erscheint. Ich lese uns aus 1. Mose 3, Vers 18. Gott sagt zu Adam, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen, mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen, da haben wir es, und Disteln soll er dir tragen. So, Dornen, ihr Lieben, ist die Folge des Sündenfalls. Dass Jesus den Dornenkranz auf seinem Haupt trägt, der ihm draufgesetzt wurde, und nicht nur das, es wurde ihm draufgeschlagen mit einem Stock, mit einem Rohr. Es ist ein Hinweis, das Tragen des Dornenkranzes ist ein Hinweis, dass Jesus die Sünde und den Fluch der Sünde trägt. Es ist aber auch ein Hinweis darauf, eben durch seine Auferstehung, dass er diesen Fluch der Sünde, dass er die Sünde besiegt hat. 1. Petrus 2, 24, wir lesen, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, weil wir in Jesus sind, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. So wir erkennen, dass jede Krone, die im Zusammenhang mit Jesus genannt wird, eine Bedeutung hat in der Heiligen Schrift. Ja? Sie sprechen davon, welches Amt Jesus einnimmt, oder sie sprechen von dem Sieger, der die Sünde, den Tod und den Teufel besiegt hat, durch sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung. So, die Dornenkrone, die Jesus getragen hat, bedeutet für uns als Menschen, dass wir unsere Sünden nicht mit uns rumschleppen müssen, ihr Lieben. Wir können sie zu Jesus bringen, der unter anderem auch dafür gelitten hat. Ja? Jesaja 53, Vers 6 sagt uns, aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Der Dornenkranz auf dem Haupt Jesu Christi ist aber nicht nur ein Symbol dafür, dass er die Sünden der ganzen Welt getragen hat, sondern auch ein Symbol seiner Autorität als Gott, die Sünde der ganzen Welt sühnen zu können. Nur er, nur Jesus Christus, als der vollkommene Mensch, als der vollkommene Gott, kann das. Niemand kann das sonst. Die Sündenvergebung ist nur in und durch Jesus Christus zu haben. Das ist der Hinweis. Und genau diese Realität, diese Wahrheit, die feiern wir heute als seine Gemeinde in dem Abendmahl. Ja, wir feiern und erinnern uns daran, was Jesus am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat und dass wir daran, an diesem Sieg gegen Sünde, Tod und Teufel teilhaben dürfen, wenn wir unser Leben in Buße Jesus anvertraut haben und wiedergeboren worden sind und nun in Jesus sind. So, wir wollen uns einladen lassen zum Abendmahl, wenn wir eben darum wissen, dass wir unser Leben Christus anvertraut haben, dass wir nun in dieser Gemeinschaft mit ihm unser Leben leben. Wir wollen uns zum Abendmahl vorbereiten. Lasst uns gemeinsam noch ein Lied vorbereiten, zum Abendmahl singen. Lasst mich mal gerade schauen. Es ist 255. 255. Lasst uns gemeinsam alle Strophen aus diesem Lied singen.